Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die auch zu dem heutigen Thema passt und auf die ich nachher nochmal kurz Bezug nehme. Ein Bauer hatte einige Welpen, die er verkaufen musste. Er befestigte ein Schild mit Werbung für 4 Welpen an einem Pfosten am Rand seines Hofes. Und als er den letzten Nagel in den Pfosten schlug, spürte er ein Ziehen an seinem Overall. Als er herabsah, sah er in die Augen eines kleinen Jungen. »Guten Tag«, sagte der. »Ich möchte eines Ihrer Hundebabys kaufen.« »Tja«, sagte der Bauer, als er sich den Schweiß von der Stirn wischte. »Weißt du, diese Welpen, die stammen aus einer sehr guten Zucht und kosten viel Geld.« Da suchte der Junge für einen Moment in seiner Hosentasche und holte eine Handvoll Münzen heraus, die er dem Bauern hinhielt. »Ich habe 39 Cent. Ist das genug, um die Hundebabys mal anschauen zu dürfen?« »Sicher«, sagte der Bauer. Er pfiff und rief, »Dolly, komm!« Und sofort kam Dolly angerannt, gefolgt von 4 kleinen Fellknäueln. Der kleine Junge drückte sein Gesicht gegen den Zaun, seine Augen leuchteten vor Freude. Als auch die Welpen schließlich am Zaun angekommen waren, bemerkte er, dass sich in der Hundehütte noch etwas in Bewegung setzte. Langsam kam ein weiteres Fellknäuel näher, das merklich kleiner war, seltsam humpelte und Mühe hatte, mit den anderen mitzuhalten. »Ich möchte den da hinten«, sagte der kleine Junge und zeigte auf den humpelnden Zwerg. Der Bauer kniete sich runter zu dem Jungen und sagte, »Hey, kleiner Mann, den willst du sicher nicht. Er wird niemals mit dir rennen, er wird niemals mit dir richtig spielen können, wie diese anderen Hunde das tun könnten.« Dann trat der kleine Junge vom Zaun zurück, griff nach unten und rollte eins seiner Hosenbeine hoch. Dabei kam eine Prothese und ein Spezialschuh zum Vorschein. »Sehen Sie das?«, sagte er. »Ich laufe auch nicht so gut und der Kleine braucht vielleicht jemanden, der ihn versteht.« Der Bauer musste ein paar Tränen verdrücken, als er nach dem kleinen Welpen griff. »Wie viel kostet er?«, fragte der kleine Junge. »Gar nichts«, antwortete der Bauer. »Bei so viel Liebe braucht es keinen Preis.« Ich habe 2 Predigten bereits gehalten unter diesem Begriff Facetten des Reiches Gottes und einmal gesprochen Ende Juni über Freiheit und Mitte Juli über Dienst. Und eigentlich wäre Anfang September dieses Thema dran gewesen, was heute dran ist. Heute geht's um die Königsfacette. Oder man kann auch sagen, die Königsdisziplin dieses Reiches, das mit Jesus Christus angebrochen ist. Dieses Reiches, dessen König er schon jetzt auch ist. Und es ist diese Facette, die Jesus Christus selber für die allerwichtigste hält und die im Grunde genommen auch die Grundlage von diesem Reich und von dieser Revolution des Reiches ist. Es geht um Liebe. Und dieses Ahava im Hebräischen oder das Agape oder Agape im Griechischen, das haben wir vielleicht schon mal gehört und vielleicht auch schon oft gehört. Gott war immer Liebe, hat auch dieses Video kurz gezeigt. Er ist Liebe und er wird immer Liebe sein, weil Liebe ewig ist. Und das Interessante ist, dass Gott als Vater, als Sohn und als Geist diese Liebesbeziehung in sich genommen ja schon immer und ewig lebt. Es ist nicht so, dass Gott nichts zu tun gehabt hat und aus Langeweile diese Welt gegründet oder das Universum erschaffen hat, sondern bevor das alles passierte, war die Liebe von Vater, Sohn und Geist schon da. Die hatten schon richtig Spaß und Freude aneinander. Und diese Liebesbeziehung, die vor Grundlegung der Welt gewesen ist, da hat sich Gott entschlossen, sie auszuweiten und uns einzuladen in diese Beziehung hinein. Das ist das eigentlich Grandiose, dass Gott hingegangen ist und uns Menschen eingeladen hat. Und zutiefst bewegend ist, wenn man da richtig drüber nachdenkt, wie Gott alles dafür gibt, diese Beziehung, die in Eden kaputt gegangen ist, die zerstört worden ist mit seinen Ebenbildern, die angelegt gewesen sind auf Gemeinschaft, wie Gott sich bemüht, in Jesus Christus selbst diese Gemeinschaft, die zerbrochen ist, wiederherzustellen. Das ist das eigentlich Wahnsinnige, wie Gott sich da reinhängt, wie er alles dafür tut, dass wir diese Beziehung zu ihm leben. Und seine Liebe mit uns zu teilen, liebevolle Gemeinschaft mit uns als Menschen zu leben, das ist das, was Gott sich wünscht. Und wie tut er das? Er tut das in Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in uns, in denen er lebt. Wir haben am Ende unseres Aufbruchprozesses im Juni zuletzt, nach wochenlanger Beschäftigung auch mit einigen Schriftstellen, interessanterweise festgestellt, dass der Heilige Geist uns tatsächlich eine totale Einigkeit geschenkt hat im Blick auf die Richtung, in die diese Vision, die wir entwickelt haben, gehen sollen. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass wir da wirklich relativ schnell so uns einig geworden sind, diese Vision für die Gemeinde einfach so zu entwickeln. Eine Vision zu formulieren, die dafür da ist, unser zukünftiges Handeln, unser zukünftiges Tun auch und auch Lassen zu bestimmen für uns als Gemeinde. Dafür ist diese Vision da. Also wir werden vielleicht dann eben auch in Zukunft, wenn das klappt mit diesem Intro-Video, immer wieder auf diese Vision hinweisen, auch damit wir sie ein Stück weit verinnerlichen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die Gott über alles liebt, in der jeder willkommen ist, in der jeder angenommen und geliebt ist und die allen Menschen Gottes Liebe durch Wort und Tat bezeugt. Wer denkt, schön und gut, aber eure Vision sagt ja nicht wirklich etwas Neues. Es geht um Liebe, aber wenn wir das so denken, dann haben wir noch nicht verstanden, worum es wirklich bei einer Vision geht. Eine Vision darf tatsächlich auch das Einmaleins des Glaubens, die Wahrheiten, die wir schon seit Sonntagsschulzeiten kennen vielleicht, mit hineinnehmen in das, was ein neues und leidenschaftliches Ziel wird, damit Gott maximal geehrt wird und damit Menschen maximal gesegnet werden. Das ist so die Idee, die dahinter steht. Eine Vision ist ein Anspruch und ein Ansporn vor allen Dingen, etwas Gutes noch viel besser zu machen. Das ist das, was wir uns wünschen als Gemeindeleitung, als die, die an diesem Prozess mitgearbeitet haben, weil wir in den 2 Jahren, in denen wir daran gearbeitet haben, festgestellt haben, es gibt noch Luft nach oben. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann wissen wir das, dass noch Luft nach oben da ist. Und die Vision, die hilft uns als Gemeindefamilie, uns auf das Wesentliche zu fokussieren. Und was wir damit machen ist, wir sind genau in dem, was Jesus sich wünscht, was Gott sich wünscht. Wir sind mittendrin. Es geht tatsächlich um Liebe, weil wächst unsere Liebe zu Gott und wächst unsere Liebe zum Nächsten, dann verändern sich auch die Prioritäten in unserem Leben, nicht nur im Gemeindeleben, sondern auch ganz persönlich und bei uns in unserem eigenen Leben. Und die Bereitschaft für uns oder als Glieder dieses Leibes, für uns da zu sein, uns zu stützen, uns weiterzubringen, die wächst. Die wächst, wenn wir Gott mehr lieben. Die wächst, wenn wir den Nächsten mehr lieben und wenn wir versuchen auch, die Welt zu erreichen, die Jesus so dringend braucht und nicht nur unter uns zu bleiben. Und wer uns als Gemeinde kennenlernen will oder hier vielleicht ein neues Zuhause findet, wer vielleicht irgendwann mal hier reinkommt und diese Vision liest und sieht, der weiß, wie der Hase hoppelt. Der weiß, okay, die hier in Forthausen haben sich ein Ziel gesetzt, das ist die Richtung, die Gemeinde gehen will. Und dann kann ich mir überlegen, will ich das mittragen? Will ich meine Gaben mit reinbringen? Ich habe die Verse, die uns geleitet haben, 3 von den Versen aus Matthäus 22 auch mal hier auf die Folie gebracht. Ich lese die nochmal mit euch zusammen. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, denn dies ist das erste und das, oder das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und ich dachte so, als ich das so las, ja, schon oft gehört. Und dann habe ich mich gefragt, lasse ich das überhaupt noch an mein Herz? Wenn man Verse kennt und ja, so oft gelesen oder so oft gehört hat, dann ist die Frage, machen die überhaupt noch was mit uns? Und ich glaube, dass unser Herz oftmals gar nicht mehr hüpft vor Freude, wenn wir solche Verse lesen. Obwohl sie eigentlich das Nonplusultra sind, sagt Jesus, das Nonplusultra der Heiligen Schrift. Also eigentlich die Achse, um die sich alles dreht. Das ist die Realität. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was Jesus sagt. Das hier ist der Kern. Das ist das Zentrum. Das ist die Achse, um die sich alles dreht. Der Pulsschlag seines Reiches, dessen König er ist, ist diese Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Wie langweilig, ne? Kennen wir schon. Aber es ist echt diese Liebe, die Gott hat und die das wiedergewinnen möchte, was in Eden verloren gegangen ist, was damals draufgegangen ist, als der Mensch sich entschied, Gott, lass mich mal alleine machen. Und es ist für uns auch heute Morgen eine Einladung, diese Beziehung, diese Liebesbeziehung zu Gott wieder zu gewinnen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich weiß ja nicht, wie groß eure Leidenschaft und eure Liebe zu Gott ist. Aber Vater, Sohn und Heiliger Geist, die wünschen sich, dass wir in dieser Liebesbeziehung leben oder wieder in diese Liebesbeziehung zurückkommen, die vielleicht ein Stück weit verloren gegangen ist. Und für den einen oder anderen von uns sind diese Verse vielleicht auch eine Anfrage, nochmal ganz neu zu überlegen, wie ernst meinen wir es eigentlich mit diesem König? Wie ernst ist es uns mit unserer Liebe zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist? Wollen wir seine Werte leben? Wollen wir seinen Anweisungen gehorchen? Wollen wir wirklich heilig leben oder haben wir uns Jesus als harmlosen Kuschelteddy zurechtgelegt, dem egal ist, wie ich mein Christsein lebe? Wollen wir diese heilige Verpflichtung, weil Adel verpflichtet, leben und einen heiligen Lebensstil der Liebe leben? Das ist die Frage, die ich mir stelle, aber die gebe ich weiter, weil ich weiß, wir alle sind satt. Uns allen geht's gut. Uns allen geht's viel zu gut. Und dass wir so satt sind, das trägt manchmal dazu bei, dass wir das, was Jesus für das Wichtigste hält, trotzdem vernachlässigen. Wir müssen Jesus nicht aus Angst folgen. Wir müssen Gott nicht aus Angst folgen. Wir müssen einen Lebensstil Liebe nicht aus Angst leben, sondern weil wir getrieben sind von dieser Liebe Christi. Das ist auch ein so ein Vers gewesen, den ich euch mitgebracht habe oder zwei, die für uns in diesem Aufbruchprozess so ein Leitgedanke geworden sind. Ich meine, Stefan wäre es damals gewesen, der gesagt hat, als wir das so alles an der Flipchart hatten, an Begriffen und so weiter, ja, sag Lebensstil, Liebe. Bei allem ist das, was uns antreibt, 2. Korinther 5, 14 und 15, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind wir alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Das erinnert mich an Galater 2,20, wo Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir und alles, restlos alles, nur noch für ihn. Liebe, so gewöhnlich. Die Frage, die ich heute Morgen auch ein bisschen behandeln möchte, ist die Frage, wie lebt dieser König des Reiches Jesus Liebe eigentlich? Wir kennen Jesus ja, oder zumindest glauben wir, Jesus zu kennen. Interessant ist, was ein Bibellehrer namens A. Brown mal definiert hat, wie er diese Liebe oder christusgemäße Liebe versteht. Habe ich auch mitgebracht. Er hat gesagt, christusgemäße Liebe ist eine bereitwillige, sich aufopfernde Verpflichtung, die sicherstellt, das größtmöglichste Wohl des anderen zu suchen, koste es, was es wolle. Es ist eine Liebe, die nicht abwägt, ob der andere angenehm oder abstoßend wirkt, ob er sich als würdig oder unwürdig erweist, um geliebt zu werden. Diese christusgemäße Liebe begegnet ihm geduldig und freundlich, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Alles klar, oder? Unterschreiben wir doch alle. Ist doch, nee, wir unterschreiben alles. Also zumindest theoretisch, wir unterschreiben, Jesus liebt ohne Ansehen der Person. Jesus liebt ohne Gegenleistung zu erwarten. Bedingungslos. Jesus liebt ohne Rücksicht auf Verluste, geht sogar ans Kreuz und stirbt für uns. Jesus liebt geduldig und freundlich. Ist alles gut und schön, so ist er halt, unser Herr Jesus. Aber ich? Ne? Das ist das, was du meinst. Das ein oder andere fällt uns vielleicht nicht so schwer, aber die Kröte, die wir zu schlucken haben, wenn wir uns Christen nennen, die Kröte, die wir zu schlucken haben, ist als solche, die wir in diesem Reich leben, dass unser König will, dass wir das tun. Das ist so. Jesus wünscht sich, dass wir das leben. Und das ist ein Stück weit auch das, was er meint mit nach diesem Reich trachten. Da geht es nicht um den Himmel. Da geht es darum, das zu leben im Hier und Jetzt. Und das ist schwer. Jesus will, dass wir nicht nur Worte machen, sondern Taten folgen lassen. Und keine Frage, wir alle sind Lernende. Aber wir sind als Lernende auch in diesem Liebe-Lernprozess nicht allein gelassen, weil Gottes Liebe durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen wurde. Das heißt, wir haben Möglichkeiten. Und ich glaube, oder ich sage, aber sei Dank, Vater sei Dank, Jesus lebt. Und Jesus lebt durch den Heiligen Geist in uns und er möchte uns helfen, diesen Prozess der Liebe zu leben, zu lernen. Weil er uns die Power gibt, an der es uns nicht fehlt, können wir das als Christen tun. Und wir können das als Gemeinde leben. Aber es reicht nicht, Herr, Herr zu sagen. Und auch kurze oder lange Gebete oder schöne Anbetungslieder oder der Besuch des Gottesdienstes oder die Summe, die wir von mir aus Monat für Monat an die Gemeinde oder sonst wohin spenden, macht fest, wie sehr ernst wir es mit Jesus meinen. Das sind alles Dinge, die macht man mit links. Das ist alles kein Problem, in den Gottesdienst zu kommen, Lieder zu singen, Spenden zu spenden. Aber ob wir uns von dieser Liebe Christi antreiben lassen, dass wir wirklich, wirklich, wirklich volle Kanne für ihn leben, das ist die Frage. Die stellt sich. Und die Geschichte, die ich vorgelesen habe eben von diesem Jungen, die ja sehr berührend ist, die verdeutlicht, wie Jesus Christus selber liebt, nämlich mitleidend. Wenn wir, wie dieser Junge mit der Beinprothese, so ein gehandicaptes Hundewelpen lieben, dann lieben wir, wie er, wie dieser Junge, im Grunde genommen auch mitleidend. Leidend, nicht aus Mitleid, sondern mitleidend. Wir machen uns eins mit der Not des anderen. Und genau das kennzeichnet Jesus Christus. Einfach hinzugehen und zu sagen, am Kreuz zeigt Jesus, wie sehr er uns liebt, was wir ja oft sagen, das ist zwar richtig, aber es drückt viel zu schwach aus, was eigentlich Sache ist. Weil Jesus Christus viel mehr getan hat, als einfach nur mal eben lieben. Diese Liebe, die war opferbereit, klar, aber sie war auch eine mitleidende Liebe. Und diese mitleidende Liebe, da gibt es ein schönes Beispiel in Matthäus 9, 35 oder ab 35, habe ich glaube ich auch dabei. Da lesen wir, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in die Ernte. Da ist Jesus innerlich bewegt, weil seine Liebe eben so eine mitleidende Liebe ist. Er beobachtet die Menschen, er sieht die Menschen und es tut ihm im Herzen weh. So wie diesem leidenden Jungen, dem behinderten Jungen, das Mitleid überkommt über diesen behinderten Hund, über diesen gehandicapten Hund. Jesus leidet mit dieser Welt. Warum? Weil er auf die Not der Menschen schaut. Weil er nicht bereit war, sich so sehr, wie wir das heute schon getan haben, uns daran zu gewöhnen, dass diese Welt voller Not ist. Wenn wir Bilder sehen von irgendwelchen Fluten in Indonesien oder sonst wo, dann macht das oft gar nichts mehr mit uns, weil wir so dran gewöhnt sind. Uns tut's weh, wenn es ein bisschen näher rückt, ja, ins Ahrtal, weil da gehen wir spazieren und so, aber wir Menschen, wir können uns eine Scheibe abschneiden von dieser mitleidenden Liebe Jesu. Und was Jesus auch macht, das habe ich auch schon öfter gesagt und das ist mir auch wichtig, dass wir das verinnerlichen. Diese Menschen da draußen, die leiden, die leben ja auch nicht unbedingt ein Leben, das wir cool finden. Ja, da ist ja auch so einiges an Sünde im Spiel. Aber Jesus, der geht nicht hin und macht zuerst diese Sünde zum Thema oder diese Unmoral, sondern er begegnet den Menschen, die er in sein Reich einlädt, ebenfalls erstmal mitleidend. Es geht ihm nicht zuerst darum, hinzugehen und zu sagen, was im Leben der Ehebrecherin alles falsch oder richtig läuft. Er geht nicht zuerst hin und sagt der Frau, die 5 oder mehr Männer gehabt hat, hey, in deinem Leben ist einiges nicht in Ordnung, lass uns mal darüber reden. Er geht auch nicht hin bei Zachäus und sagt ihm erstmal, hör mal, du hast Dreck am Stecken. Die Art und Weise, wie du die Leute hier das ist nicht gut, ne? Das macht er nicht. Das macht er nicht. Sondern Jesus hat den Blick auf den Menschen und warum er leidet. Er macht nicht das Symptom, was oben an der Oberfläche liegt, zuerst zum Thema, weil er möchte zur Ursache vordringen. Er möchte, ja, gucken, was hat die Frau zu dem gemacht, was sie ist? Was ist die Konsequenz ihres Lebens, ihres Sehens nach Liebe? Oder bei Zachäus, stelle ich mir einfach vor, das war so ein Kleiner, ne? Wer weiß, wie viel der gehänselt worden ist als Kind und sich irgendwann gesagt hat, euch werde ich's zeigen. Das kriegt ihr alles wieder. Keine Ahnung. Ist ja nur Spekulation. Aber er sieht zuerst die Not der Menschen, denen er begegnet. Und dass ihre Nöte nicht gestillt werden. Und dass diese Not, diese Ursache in den allermeisten Fällen eigentlich die ist, dass die Menschen zu Gott auf Distanz gegangen sind. Und damit eigentlich, was die Menschen damals noch nicht ahnten, auf Distanz gegangen sind zu Jesus selbst, der Gott ist und immer war. Und als Mitleidender sieht Jesus in seiner Liebe eben tiefer, weil er eben nicht die Sünde zuerst als Problem betrachtet, das man mit einem Gerichtsurteil aus der Welt schafft, so wie wir das heute machen, indem Sünde einfach bestraft wird und man sperrt die Leute dann weg, was unser Rechtssystem ist, und ich stelle das nicht in Frage, aber wir wissen, dass das Strafen als solches oft keine Heilung bewirkt. Und Jesus betrachtet Sünde und das, was das Leben kaputt macht, eigentlich, glaube ich, mehr als ein Krebsgeschwür, das die Menschen von innen zerfrisst und dann zu Taten drängt, die ihnen schaden, die anderen schaden und die Gott unheimlich traurig machen. Und diesen Blick auf die Menschen, wenn wir ihnen begegnen, sie nicht als die zu sehen, die wir erreichen müssen, damit sie irgendwie zur Gemeinde kommen, sondern hinzugehen und sie zu lieben und so mitzuleiden mit ihnen, wie Jesus das getan hat, glaube, dass das einiges auch verändern würde mit Blick auf die Erlebnisse, die wir haben, mit Menschen da draußen, die auf der Suche sind. Und als ich die Tage in der IDEA einen Bericht gelesen habe über eine Pastorin in Frankfurt, die als Kind und Jugendliche über Jahre missbraucht worden ist, viele, viele unzählige Male von ihren Eltern, von ihrem Onkel, habe ich gedacht, boah, das ist so eine schöne Beschreibung für so ein Krebsgeschwür, was sich Sünde nennt. Aber was mich noch mehr bewegt hat, ist die Tatsache, dass dieser mitleidende Jesus die Fähigkeit hat und die Kraft hat, so einen Menschen wieder heil zu machen innerlich und dann in so einen Dienst zu stellen, anderen wieder zu dienen. Und als wenn es nicht genug gewesen wäre, tags drauf lese ich zwei weitere Geschichten von Frauen, die an anderer Stelle, die missbraucht worden sind und die heute im christlichen Dienst stehen und Menschen konfrontieren mit dieser mitleidenden Liebe Jesu Christi. Wow, das ist krass. Das ist krass, weil Jesus das kann. Und ich denke, danke aber, lieber Vater, dass du in Jesus zuerst aufrichtest und heil machst, bevor du das Thema Sünde zum Thema machst. Und die Frage ist, wie ist bei dir so? Was ist bei dir so kaputt gegangen im Laufe deines Lebens? Wo brauchst du diese mitleidende, heilende Liebe Jesu? Und was bedeutet es, dass Jesus so mit Menschen umgeht für meinen eigenen Umgang mit Menschen? Nimmst du andere in ihrem Kampf und in ihrem Leiden wahr? Oder sind's nur Objekte, die wir mal einladen wollen in die Gemeinde? Suchst du Wege, Menschen aufzurichten und ihnen zu zeigen, dass du einen mitleidenden König kennst, der sie heilen möchte? Wenn wir lieben wollen, wie Jesus liebt, dann ist das gut, weil das ist unser Job. Das ist das, was es braucht. Lieben, wie Jesus liebt. Und dass Menschen heute nicht glauben wollen oder oft nicht glauben wollen, das hat meistens gar nicht so viel damit zu tun, dass sie nicht glauben können, dass Gott existiert, sondern viele können an den Gott nicht glauben, der ihnen von den Christen präsentiert wird. Das ist das Problem. Das ist oft eben unbewusst oder bewusst die Ablehnung dieses Gottes, der Christen, der als liebloser Wächter über Sitte und Moral darauf wartet, sich zornig zu rächen und Sünde zu bestrafen. Aber Jesus war nicht so. Jesus war nicht so und Gott ist auch nicht so. Und wir sollten so nicht sein. Und vielleicht wollen viele Christen gar nicht so rüberkommen, weil manche selber Opfer geworden sind. Opfer durch die Prägung ihrer Familie, durch die Prägung von Gemeinde, in denen man ihnen diese Art Gott letztlich vorgelebt hat. Vielleicht ein Vater, der je zornig war, oder eine Gemeinde, in der immer wieder verkündigt worden ist, du musst, du musst, du musst. Und wenn du nicht tust, dann keine Ahnung. Und ich glaube, manchem von uns täte es gut, seine geistliche Vergangenheit auch aufzuarbeiten, denn es ist gut möglich, dass uns unsere Vergangenheit und unsere Prägung hart und lieblos gemacht hat. Ich weiß von Kindern, die mussten Seife lutschen, wenn sie Scheiße gesagt haben. Manchmal macht uns seelischer Missbrauch genauso hart und bitter wie körperlicher, aber Jesus kann auch an diese Wunden ran und möchte ran. Und von geistlichem Missbrauch in christlichen Familien und Gemeinden brauche ich gar nicht erst anfangen, weil das Gottesbild, das viele Eltern ihren Kindern oder Prediger ihrer Gemeinde vermittelt haben, ist bis heute hinein zerstörerischer, als wir ahnen. Und diese mitleidende Liebe, die identifiziert sich mit den Nöten und mit den Bedürfnissen der Menschen und die legt ihnen, so wie Jesus das getan hat, zuerst mal einfach nur den Arm um die Schulter. Und dann geht es auf die Suche nach den Ursachen, nach dem Grund, warum das Leben so kaputt ist. Und ja, ich glaube, am Ende steht das Thema Sünde. Und Jesus nimmt die Sünde ebenso ernst wie ein Krebsgeschwür, aber er will dann heilen, er will gesund machen. Und dass manche Christen und auch Nichtchristen selber offen in Sünde leben oder es mit der Ethik von Jesus nicht so genau nehmen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber auch da ist das, was sie leben, nur ein Symptom von einem tiefer liegenden Krebsgeschwür. Und oftmals lassen sie Jesus einfach nicht ran. Sie gehen nicht hin und lassen sich nicht heil machen. Ihre Süchte nicht, ihre Probleme nicht, weil sie nicht drüber reden. Und Jesus wird trotzdem weiterhin ohne Rücksicht seine gute Nachricht vom Reich Gottes predigen. Ohne Haken, ohne Ösen und so wie er es am liebsten tat und immer noch am liebsten täte, mitleidend und heilend. Lass ihn ran, wenn bei dir was ist, was kaputt ist. Und wir, die wir sagen, wir sind gesund, die wir von dieser Liebe Christi ergriffen sind, verändert wurden, weil wir verstanden haben, dass diese Liebe zu Gott und zum Nächsten tatsächlich der Dreh- und der Angelpunkt dieses Reiches ist, wenn das bei uns der Fall ist, dann ist uns verbindliche Gemeinschaft in diesem Reich normalerweise wirklich wichtig und selbstverständlich. Und das Coole daran ist, und damit komme ich dann auch zum Schluss jetzt langsam, das Coole daran ist, dass auch diese Gemeinschaft eben heilende Wirkung hat, weil Gott das so will. In Johannes 13, 34, kannst du das nochmal dranhauen hier, Matze? Da steht, oder da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und wenn ich das richtig deute, dann könnte diese Liebe, die wir untereinander haben, automatisch so eine Art Bewunderung und so ein Interesse für das Leben und Wirken dieses Königs Jesus und seines Reiches hervorrufen. Und genauso war das bei mir, als ich im Sommer 79 hier in die Gemeinde kam. Ich zitiere das ja oft genug oder erzähle das ja oft genug. Aber es war genau das, was mich angesprochen hat. Die Liebe, die hier existiert hat unter den 20 Jugendlichen, die mich da draußen in Empfang genommen haben. Ich habe das immer noch vor meinem inneren Auge, wie ich da hingekommen bin und die da standen. Weil Menschen uns beobachten, ist es so wichtig, dass wir nicht nur davon reden, dass wir einander lieben, sondern dass wir es tun. Weil reden ist einfach und wir haben Entwicklungspotenzial. Diese mitleidende Liebe Jesu, die das Wesen Gottes in Vater, Sohn und Heiligen Geist widerspiegelt, das ist es, was es gilt zu leben. Wir sind Teil dieser Revolutionsbewegung von diesem Reich Gottes. Und wenn wir Liebe kompromisslos leben, dann werden Menschen neugierig auf Jesus. Und ehrlich, wir müssen besser werden. So toll, wie wir glauben, dass wir sind, wir müssen besser werden. Wir haben noch eine Menge an Potenzial, Schritte auf andere zuzugehen, hier drinnen und auch da draußen. Es gibt Menschen, die kommen seit über einem Jahr mehr oder weniger regelmäßig zu uns in die Gemeinde. Und ich bin neulich mal hingegangen und habe mal gefragt, ob sie schon eingeladen worden sind auf einen Kaffee oder zu einem Essen. Und die Antwort hat gezeigt, dass es nicht reicht, wenn wir uns zurufen, dass wir uns lieb haben. Macht's einfach mal. Öffnet eure Häuser, ladet Leute ein, lernt sie kennen, was gibt's zu verlieren. Teilt euer Leben. Und ich glaube, am Ende sind wir alle bereichert.